Ja, herzlich willkommen. Wir sind immer noch da. Es ist eine neue Folge und wir haben ein neues Thema. Abgesehen von Pflanzenkrankheiten gibt es ja auch noch ganz viele andere wichtige Dinge, die man so über Pflanzen wissen kann oder wissen sollte. Gerade auch, wenn man sich vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe damit beschäftigen möchte oder auch ein bisschen erfolgreich im Garten sein möchte oder wenn man auch eine erfolgreiche Ausbildung haben möchte, weil wir sind ja auch beides Lehrer bei uns in der Berufsschule. Ja.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Und damit habe ich dich schon wieder vorgestellt, Herr Dr. Polzin, hier in der Runde auch Frederik genannt oder Freddy ist wieder mein Gast. Und wir sind heute so ein bisschen beim Thema Pflanzenernährung. Und du hast ein paar Fragen an mich mitgebracht.
Genau.
Jetzt drehen wir den Spieß mal so ein bisschen um. Dann schieß mal los. Was möchtest du mich denn fragen?
Genau. Also ist ein richtiges, wichtiges Thema ist ja das Thema Stickstoff im Rahmen der Pflanzenernährung. Also das, was Pflanzen in dem Sinne brauchen, um gesund sich entwickeln zu können. Mhm. Und vielleicht kannst du mal aus deinem Blickwinkel her erstmal sagen, Stickstoff, was ist das eigentlich? Weil ich denke da immer nur an diese 70% oder was, der in der Luft vorliegt. Aber das können ja wahrscheinlich die Pflanzen nicht einfach alles aufnehmen. Sonst wäre das ja nicht so ein wichtiges Thema.
Genau ist der Punkt. Das frage ich auch immer ganz gerne aus so einem Unterricht. Ja, wo kommt denn der Stickstoff her? Wenn ich Glück habe, dann sagt jemand, ja, den haben wir doch in der Luft, den atmen wir doch ein. Und genauso ist es. Ja? Also der Stickstoff, den wir auch in der Luft haben, den brauchen natürlich die Pflanzen auch. Aber die meisten Pflanzen können den natürlich nicht einfach so aufnehmen. Da muss erstmal irgendwas passieren. Man hat früher oder beziehungsweise in der Kreislaufwirtschaft hat man es immer so gemacht, wenn Pflanzenmaterial noch da war, ja, es wurde dann wieder auf die Äcker gefahren oder generell die Pflanzen sind dann irgendwann eingegangen und dann bleibt das Material ja im Boden drin. Wenn wir jetzt allerdings Pflanzen produzieren, ob es als Nahrungsmittel ist oder als Zierpflanze ist und wir nehmen die dann von dem Ort weg, nehmen wir dementsprechend auch den Stickstoff weg. Irgendwie muss der da jetzt wieder hinkommen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Stickstoff in den Boden kommen kann. Die einfachste Möglichkeit ist, es gewittert. Wir haben Blitze, wir haben Donner, wir haben Regen. Und dadurch wird dann der Stickstoff aus der Luft in den Boden eingetragen. Aber das ist viel zu wenig. Das heißt, für die Pflanze reicht das nicht. Ich habe schon mal Leute gehört, die gesagt haben, in manchen Regionen der Welt, da donnert und blitzt es so viel, dass für manche Pflanzen das ausreichend ist. Es gibt auch sehr Pflanzen, die sehr mit mageren Standorten sehr zurechtkommen. Ja. Also wenn wir da an viele Blütenpflanzen zum Beispiel denken, ja, die wollen natürlich nicht so viel Stickstoff haben, ja, denen reicht das bisschen, was im Boden ist. Aber für die meisten Kulturpflanzen, die brauchen eigentlich sehr viel, weil Stickstoff ist die Lebensgrundlage für alle Pflanzen, damit die Pflanzen überhaupt wachsen können. Also alles, was mit Wachstum, mit Blattmasse zu tun hat, mit überhaupt Chlorophyll, was sich dann auch in den Blättern bilden kann. Da ist Stickstoff ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, was kann ich noch tun? Früher ist man halt, wie gesagt, einfach hingegangen, hat zum Beispiel Kompost, das kann man ja heute, macht man das ja auch noch, hat man einfach Kompost auf die Felder gefahren, wenn man das zur Verfügung hatte. Und dann über 100 Jahren gab es einen gewissen Herrn Haber und einen gewissen Herrn Bosch und die haben das Haber-Bosch-Verfahren entwickelt und die haben dann quasi eigentlich das, was so ähnlich auch wie beim Blitz passiert, ja, dass wir viel Energie haben und viel Druck haben, also viel hohe Temperatur und Druck, konnten sie dadurch den Stickstoff, der in der Luft ist, verfügbar machen, ja, in eine, ich sag mal, ja, feste Form überführen, ja, erstmal als Ammoniak und daraus wurde dann der Stickstoffdünger weiter verarbeitet.
Und was ist es dann für ein Stickstoff? Also, weil so haben wir gesagt, was ist das? Das ist erstmal gasförmig, N2, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Und was passiert dann? Was kriege ich denn da raus, denn aus diesem Haber-Bosch-Verfahren?
Ich bekomme daraus erstmal Ammoniak.
Okay. Ammoniak, das klingt für mich immer wie, als würde es stinken.
Ja, so ist es auch. Mhm. Ja. Und das wird dann weiterverarbeitet und dann habe ich zwei Stickstoffformen, mit denen ich überhaupt dann arbeiten kann. Das ist einmal Nitrat und das ist Ammonium. Ja, und diese beiden Stickstoffformen, die werden in der Regel gedüngt. Die haben aber unterschiedliche Eigenschaften. Ja. Nitrat kann sich im Boden zum Beispiel nicht an die Bodenteilchen binden. Weil man kann sich das so vorstellen, die Bodenteilchen, die sind wie ein Magnet. Die sind aber wie ein negativ geladener Magnet Und jetzt ist das Nitrat auch negativ geladen. Also wir haben zwei gleiche Pole. Das heißt,
die stoßen sich, die stoßen sich eher ab.
Okay. Hat den Vorteil für die Pflanze. Sie kann es ganz schnell aufnehmen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt kurzfristig einen Mangel haben, ist Nitrat super, Pflanze nimmt es auf, Pflanze kann wachsen. Wenn wir jetzt aber zu viel Nitrateintrag haben, dann passiert nämlich das, dass das Nitrat ausgewaschen wird. Und vielleicht hat man schon mal in den Medien oder so in den Nachrichten gehört, da gibt es ja so eine Nitratproblematik, dann kommt es ins Grundwasser, das möchten wir natürlich nicht. Ammonium, die positiv geladene Form, ja, NH4+, wir merken schon, Plus, Minus bei den Bodenteilchen, kann sich anlagern, hat den Vorteil, wird nicht so leicht ausgewaschen, aber die Pflanze kann es nicht direkt aufnehmen. Das heißt, wenn wir jetzt einen akuten Mangel haben mit Ammonium, dauert das alles so ein bisschen länger. Mhm. Und genau, aber auch da ist es so, dass das Ammonium nicht ewig im Boden als Ammonium vorliegt, weil die Bodenbakterien, die nitrifizierenden Bakterien, so nennt man die, die gehen dann nämlich hin und wandeln auch dieses Ammonium mit der Zwischenstufe Nitrit zu Nitrat um und das kann dann auch wieder, wenn noch Energie drin ist und können das dann auch weiter
ausgleichen. Aber Nitrit klingt irgendwie giftig. Kann es sein?
Ja, Nitrite sind natürlich auch nicht optimal. Ja, sollte man auch nicht so viel aufnehmen. Ja, gerade, wenn dann zu viel natürlich im Boden ist und zu viel
gut, aber ist ja nur ein Zwischenprodukt.
Ist aber nur ein Zwischenprodukt. Genau. Und so haben wir unsere beiden Stickstoffformen, die wir dann je nach Bedarf dementsprechend dann auch den Pflanzen zuführen können.
Okay, aber jetzt, wir haben also, ich gehe nochmal durch, wir haben Stickstoff in der Luft, das wird einerseits, können wir das düngen, indem wir dieses Haber-Bosch-Verfahren nutzen, was aber, du, wie du gesagt hast, sehr energieintensiv klingt, ne? So, das heißt, Nachhaltigkeit im Sinne von CO2-Bilanz ist wahrscheinlich nicht so ideal. Du hast jetzt, gibt es denn noch eine Möglichkeit, das vielleicht irgendwie über organisches Material zu machen? Weil irgendwie, wenn es mit dem Blitzen nicht ausreicht, muss es ja in der Natur irgendeine andere Möglichkeit geben, dass
Stimmt.
die Pflanzen nicht.
Da hast, da hast du vollkommen recht. Und das ist nämlich Folgendes. Es gibt nämlich manche Pflanzen, nicht alle. Das wäre natürlich perfekt, dann bräuchten wir überhaupt gar keine Düngung mehr, wenn man so wollte. Also keine Stickstoffdüngung in dem Sinne. Die sind nämlich in der Lage, über Bakterien, die eine Symbiose mit den Wurzeln eingehen, diesen Stickstoff aus der Luft verfügbar zu machen. Das sind sogenannte Knöllchenbakterien, sieht man dann auch, also der Name spricht dann für sich, wenn man die Wurzeln da mal ausbuddelt. Und dadurch nimmt man die auch ganz gerne so als Gründüngung. Das heißt, ich tue zum Beispiel, wenn ich diesen verarmten Stickstoff, verarmten Boden habe, kann ich nämlich diese Leguminosen, so nennt man nämlich diese Pflanzen, die in der Lage sind, diese Symbiose einzugehen, die kann ich dort anbauen und dadurch wieder Stickstoff, der aus der Luft ist, in diesen Boden quasi befördern auf natürliche organische
Art und Weise. Und welche Pflanzen gehören da jetzt so dazu? Hast du da ein paar Beispiele?
Alles, was so Schmetterlingsblütler sind, ja, also Faber-10, ja.
Also
wenn man zum Beispiel an Klee wäre so das absolute Beispiel, alles, was so Bohnen, Erbsen, so ja, Wicke, alles, was so in diese Richtung geht, ja, das ist so absoluter Klassiker. Deswegen muss man da auch drauf achten. Es gibt noch ganz viele andere Gründüngungspflanzen, die man zwar auch gerne dazu nimmt, aber nicht alle, nur weil sie Gründüngungspflanzen heißen, sind auch in der Lage, Stickstoff verfügbar zu machen. Da könnte man auch wieder einen komplett eigenen Podcast drüber machen, was es da alles dazu gibt. Aber genau.
Wo es auch darum geht, das Nitrat beispielsweise vom Winter
zu halten damit es nicht ausgewaschen wird.
Ja. Genau, okay. Und was mich jetzt noch interessieren würde, weil ich komme ja auch aus dem Bereich, habe ja auch viel zellbiologisch gearbeitet, du hast ja gesagt, fürs Chlorophyll, fürs Wachstum, was ist denn Stickstoff die Grundlage, für was ist denn eigentlich, für was bildet es denn eigentlich die Grundlage? Weil es ist jetzt, es war ja für alles Mögliche. Ist es jetzt ein bestimmter Bauteil? Von welchen Strukturen
kann
ich mir das vorstellen?
Also wenn wir jetzt gucken, jetzt mehr so in die Zellebene gehen, da ist es auch noch ganz, ganz, also neben dem Chlorophyll, Chlorophyll wissen wir, ganz wichtig für Photosynthese, sonst kann das Photovoltaikwerk aus Blättern, was unsere Pflanzen haben, kann ja nicht funktionieren. Da bildet es dazu auch noch DNA, beziehungsweise DNS auf Deutsch übersetzt, oder auch Eiweiße. Da ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir auch Stickstoff haben.
Und das ist dann sozusagen ja die Grundlage von allem,
das was ist die Grundlage wird, für die ganzen Bauteile der Pflanze, also gerade vor allem die vegetative ja. Grundlage.
Genau. Und das, ich glaube, wenn wir jetzt über vegetative Grundlage sprechen, da geht es ja auch dann so ein bisschen drum, wenn ich jetzt überlege, woran kann ich denn erkennen, ob ich bei mir an meinen Pflanzen im Garten einen Mangel oder vielleicht auch einen Überschuss habe? Weil das habe ich auch so gelesen, dass es bei Stickstoff schnell zu einem Problem werden kann. Auch im Bezug auf beispielsweise Krankheitserreger, ja.
Ja, bei Stickstoff ist es ganz einfach. Mhm. Also klar, also Krankheitserreger, wenn wir jetzt darauf uns ansprechen, also eine geschwächte Pflanze ist, egal was für einen Mangel sie hat, immer empfänglicher für Krankheitserreger. So ist es auch beim Stickstoff natürlich. Und wenn ich jetzt überlege und mir meine Pflanze anschaue und ich will sicher gehen, das ist ein Stickstoffmangel und nichts anderes, das ist bei Stickstoff einfach eigentlich am einfachsten, weil das ganze Blatt wird gelblich. Mhm. Also wir kriegen eine sogenannte Chlorose über das ganze Blatt verteilt. Es gibt andere Nährstoffe, Nährstoffmangel, ja, wie zum Beispiel Eisen oder wie zum Beispiel Magnesium, wo dann die Blattadern noch grün bleiben oder Kalium, wo es von an der Seite gelb wird. Bei Stickstoff wissen wir immer, das ganze Blatt wird gelb.
Okay.
So, aber, wenn man jetzt noch weiter schaut, dann stellt man fest, je nach Nährstoff, ja, kann es an einer anderen Ebene der Pflanze quasi zu einem Mangel kommen. Und da Stickstoff gut in der Pflanze verlagerbar ist, werden zunächst die älteren Blätter gelb und die jüngeren bleiben noch grün. Also wir müssen dann quasi in der unteren Ebene, also so im Erdgeschoss der Pflanze gucken. Gelbes Blatt, okay, komplett gelb, super, dann ist es Stickstoff.
Sozusagen, und die geben das dann an die Blätter, die mehr Licht erhalten im Endeffekt,
genau,
die weiter oben
sind. Die geben das dann so weiter.
Ah, okay. Ja. Und wie sieht es aus mit dem Überschuss? Weil bei vielen Sachen.
Ja, das kann dann auch noch einen Rattenschwanz nach sich ziehen, dadurch, dass ich ja ganz viel ins Vegetative gehe. Heißt, ich habe dann lange Triebe, große Blätter, dann wird das Gewebe auch weich. Mhm. Ja, also das merkt man auch, die Blätter, die werden dann sehen dann eher so ein bisschen aus wie so ein nasser Lappen. Und hat dann auch noch zur Folge andere Nährstoffe, die müssen ja auch noch hinterher, ja, die müssen sich ja auch noch verteilen, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel an Calcium denken, ja, Calcium, ja, das ist gar nicht so gut in der Pflanze, kann es gar nicht so gut verteilen. Wenn ich jetzt ganz viele Triebe habe, ganz viele Blätter habe, dann kommt dieses Calcium nicht hinterher und dann kriege ich dann dadurch dann noch einen induzierten Calciummangel. Also so kann ein Überschuss dann wiederum einen Mangel von einem anderen Nährstoff bewirken.
Und im Endeffekt, wenn du so weiche, schwammige Blätter hast, dann auch die Schadenerreger können da
Genau, also sowohl Spiel. Mangel als auch Überschuss kann dann natürlich ein gefundenes Fressen für Schadenerreger sein, weil so, wie du sagst, genau, Überschuss, wir haben das schwammige Gewebe, die Penetration des Blattes, ja, wie man so schön sagt, ist dann viel, viel leichter. Also die kommen dann mit ihrem, zum Beispiel die Blattläuse kommen mit ihrem Stachel viel besser durch, um an den Blättern zu saugen, als es jetzt bei einer gut versorgten Pflanze ist.
Okay, und könnte es auch sein, weil ich hatte mal die Frage bekommen, da hat jemand, weil viele Leute sind sehr großzügig mit dem Stickstoffdüngen tatsächlich, weil sie dann denken, die Pflanze wächst mehr, aber dass manche Pflanzen dann tatsächlich auch weniger blühen?
Ja, natürlich, also Stickstoff geht ja natürlich ins Vegetative, und viel Vegetatives, heißt viel Blatt und aber weniger Blüten. Das heißt, die Pflanze hat dann auch dementsprechend auch einen geringeren Ertrag, wenn man es so will, wenn man jetzt zum Beispiel eine Pflanze hat, wo man Früchte ernten will.
Ja, weil man die überdüngt in dem Sinne und dann die ganze Zeit aktiviert im vegetativen Status bleibt sozusagen.
Und was auch noch ganz gern passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel eine unterversorgte Pflanze habe, die macht dann auf einmal ganz früh eine Blüte. Und das ist dann so eine sogenannte Notblüte, weil die Pflanze dann, und da wundert man sich, warum macht die denn jetzt auf einmal eine Blüte? Ja, andere sind doch noch gar nicht so weit mit der Blüte. Aber die Pflanze merkt, mir geht's schlecht, ich gehe gleich hops. Ich muss irgendwas tun, damit ich mich noch vermehren kann, damit ich nicht aussterbe. Zack, und da spricht man von der sogenannten Notblüte.
Okay, die ist dann sozusagen, ich habe nicht mehr genug Nährstoffe, dann mache ich lieber irgendwas, um zu überdauern. Ne?
Genau.
Okay, das ist ja aber interessant. So, jetzt war meine Überlegung noch, wir haben ja die Situation in Deutschland, dass wir häufig von sogenannten Magerwiesen sprechen und dass sie ganz wichtig sind für unsere florale, sage ich jetzt mal, Biodiversität. Und da ist ja häufig der Fall, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass wir sehr wenig Stickstoff tatsächlich drin haben. Welche Auswirkungen hat denn dann tatsächlich Stickstoff, welcher durch Menschen oder vielleicht auch durch Pflanzen, die da so klassischerweise gar nicht hingehören, eingebracht wird auf diese Biodiversität.
Also da haben wir genau, können wir da den Übergang machen. Ja, wenn wir viel Stickstoff haben, haben wir ja gerade gemerkt, haben wir wenig Blüten. Wenig Blüten führt dann dazu, dass Insekten auch weniger Nahrung haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und ich will was für die Biodiversität tun und will zum Beispiel eine Blühwiese anlegen und wundere mich, ach, da passiert jetzt nichts, warum kommen da keine Blüten? Dann kann es sein, dass die ja vielleicht noch zu überdüngt ist. Deswegen müssen wir bei sowas, wenn wir so das Blühangebot fördern wollen, die Biodiversität erhöhen wollen, müssen wir abmagern. Abmagern können wir dadurch, dass wir das Material, wenn wir jetzt zum Beispiel dann eine Wiese mähen, wieder von der Wiese herunterfahren und nicht dort drauf liegen lassen. Da können wir zum Beispiel dann hingehen, können Kompost anlegen, ja, und können das dann für Pflanzen, die das dann eher brauchen, sei es jetzt zum Beispiel Gemüse oder Obst, ja, oder andere Gehölze, da können wir das dann später als Kompost verwenden. Aber für die Blühwiese ist es wichtig, möglichst mager, damit sich mehr Blüten entstehen, weniger Blattmaterial und dementsprechend haben dann auch die Insekten
mehr. Also das wäre dann für die individuelle Pflanze der Unterschied und eben auch die heimischen Pflanzen sind auch angepasst, vermute ich mal. Ne?
Ja.
Also wir fördern auch deren Existenz in diesen Wiesen. Und wir übernehmen dann die Rolle vielleicht von irgendwelchen Tieren, die da klassischerweise sonst gegrast hätten und dann
eben dementsprechend, ja. So könnte man das auch sagen, ja.
Okay, das ist natürlich spannend. Das heißt, manchmal dieses klassische, oh, ich will denen möglichst viel Nährstoffe geben, ist da eigentlich kontraproduktiv. Da müsste man eigentlich eher sagen, ich möchte weniger oder sollte weniger einbringen und deswegen, es müsste dann möglichst wenig Stickstoff sein, weil der da limitierend dafür ist dann entsprechend. Okay, das ist natürlich spannend. Und also ich sehe das jetzt immer da, ich gehe da mit dem Hund spazieren und dann sehe ich immer, jetzt gerne mal bei uns Robinien drin. Du hattest vorhin Faber 10 genannt, dass die halt Stickstoff fixieren können. Haben die da auch eine Auswirkung vielleicht auf die Wiese? Weil da wächst Kraut und Rüben, aber nicht im Sinne von Kraut und Rüben, sondern von Brombeere und Gräser. Aber ich sehe da relativ wenig, in Anführungszeichen, so biodiverse Blühwiese. Hat es da vielleicht da auch einen Zusammenhang? Gibt es da einen?
Ja, natürlich. Also da kann sich alles, was so sehr viel Triebe und Blattmasse bildet, kann sich da dann umso mehr ausbreiten, weil es dann genügend Nahrung dann hat, ja, und verdrängt dann solche Blütenarten.
Weil sozusagen die Robinie da hilft, sozusagen das zu düngen in dem Sinne.
Die Robinie, kann nämlich das auch machen, was jetzt so eine andere Fabazee jetzt macht, dass sie dann auch den Stickstoff aus der Luft quasi durch Bakterien in den Boden bringt.
Ja, super. Das ist unglaublich spannend, dieses Thema. Danke, dass du da dich meinen Fragen gestellt hast. Und dann werden wir bestimmt noch mal andere Ernährungsstoffe uns anschauen.
Aber bis dann, noch andere Schaderreger.
So sieht's aus.
Bis dahin.
Ciao.
Arrivederci.